Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich, Ausgabe Nummer 99. Ja, ich bin wie wild aufgesprungen von meinem Sofa. Ich gerade schon wieder lag und las, um diese letzte Folge vor der 100 aufzunehmen. Gestern Abend habe ich erst die vorletzte vor der 100 aufgenommen und war aber nicht ganz zufrieden. Was mir da nämlich entfiel zu Beginn, was so wichtig wäre zu sagen gewesen, ja, dass ich mich hier auch nur real fühle aufgrund dieser Ausschläge, dieser Schwingungen meiner Stimmbänder, der Töne hier, die ich hier aufgezeichnet sehe auf Audacity. Und ich bin einfach auch wie Max Headroom, dessen Angesicht auf dem Bildschirm schon sein wahres Angesicht ist. Und so auch ich im Podcast. Diese Stimme ist meine wahre Stimme. Jetzt geht ja der Alarm los draußen. Ja, das ist alles nicht mehr im grünen Bereich. Also was ich auf jeden Fall vervollkommnen muss, ist der Text von Hax mit diesem wunderbaren Schlusswort, dem ich letztes Mal gar nicht gekommen bin. Das Volk kann sich nicht selbst regieren. Es wird also eine Regierung brauchen. So stellte Wieland damals fest. Boah, Leute, was ist da los? Atomalarm. Force the Frapp. Die deutsche Force de Frapp wird zur Schau gestellt, glaube ich. Ja. Liebe Leute, bleiben wir hier bei diesem Text über Jan Philipp Rienzma, den Herausgeber dieses Buchs, der vom Verfasser dieses Versuchs Hax oder auch dem Beobachter, wie er sich darin selbst nennt, sehr geschätzt wird und nur leicht kritisiert wird aufgrund seiner Zurückhaltung. Der etwas vorsichtigen Vorgehensweise in der geistigen Erforschung, die Rienzma eben zu eigen ist. So Hax. Hier also ständig Polizei, klar. Im Imperialismus sind die Leute ständig krank, ständig neue Gewalttaten passieren. Gut, heute war es aber die Feuerwehr. Ja, jeden Tag was Neues. Wie schön. Nun, genau, ich glaube, da waren wir bei dem Absatz. Eine famose Entscheidung, dass diese Ausgabe vor der Revolution beginnt. Wieland bekennt sich streitbar zu Machiavelli. Er schätzt eben die großen Realisten. Und sagt, über Politik im Ernst reden heißt mit Machiavelli reden. Er ist beinahe selbst so schlecht, wie die Welt schlecht ist. Naja, auf die Macht verstehen sich die Mächtigen. Und was von dieser Macht gemanagt wird, das schreibt Luhmann, dass immer dieser Dualismus auf der einen Seite das abstrakte Prinzip Liebe zum Beispiel, auf der anderen Seite das konkrete Sex, das sind die Real Assets, diese reduktionistischen Assets, Güter, die davon gemanagt werden. Naja, so bei der Macht, die Gewalt, die physische Gewaltanwendung ist da dieses Real Asset. Dann lesen wir da. Er wird nichts dagegen haben, wenn neue Mächtige auf den Plan treten und sie den Alten wegnehmen. Können sie es, dann sind sie im Recht. Das ist wie ein Gottesurteil, ein Urteil des Gottes der Geschichte. deshalb ist es jetzt so lächerlich, Stalin vorzuwerfen. Sie seien nicht, die Bolschewiki seien damals nicht im Recht gewesen, den alten Mächtigen die Macht wegzunehmen. Denn, mein Gott, ja, jetzt kamen auch die Kranken. Wir sind alle krank heutzutage. Das verwundert einen nicht, aber und deshalb ein bisschen lächerlich. Also hier Stalin und Lenin und auch Trotzki, der eine wichtige Rolle gespielt hat, noch in der Revolution und damals noch nicht so zum Miesmuffel und Saboteur avancierte. Also, dass die damals nicht im Recht gewesen wären. Ja, warum denn nicht? Das ist eben das Urteil der Geschichte. Die konnten es ja in diesem Fall sehr gut. Die bürgerlichen Historiker wollen uns dann einreden, dass sei irgendwie zweifelhaft gewesen. Alles ist zweifelhaft und oh je, da gab es auch Exzesse des Terrors in den 30er Jahren, als die Sitten dann ein bisschen rauer wurden, auch wegen der Bedrohung durch die Nazis. Und das darf anscheinend nicht sein, was die Bolschewiki hier gemacht haben. Sie waren im Unrecht, alle anderen waren im Recht in der Weltgeschichte. Ja, scheinbar ist es so, dass nur zur Zeit der Bolschewiki wurde Gewalt einfach so exzessiv und aus purer Mordlust angewendet. Und sonst war es eben immer außerhalb dieses speziellen historischen Raums der Sowjetunion oder der kommunistischen Staaten, war Gewalt immer irgendwie so eine historische Konstante, eine Notwendigkeit, eine Sache. Ja gut. Aber es ist also lächerlich, das denen vorzuhören, weil unsere Macht heute, die Macht der Bourgeoisie, oder wenn man an die demokratischen Repräsentanten glaubt, dass diese Kammermehrheit die Macht wirklich ausüben würde. Gut, dann kann man sagen, ja, immerhin. Die Macht beruht ja auch darauf, dass sie es den alten Fürsten, Herzogen weggenommen haben. Beruht ja auch darauf. Auch in Deutschland wurden dann ja die Fürsten entmachtet, die, wie Hax beschrieb, im 19. Jahrhundert noch die Mittler und Ausgleicher waren zwischen den verschiedenen Klassen und Schichten der Gesellschaft. Und so ja auch zu Bismarcks Zeit, es noch kein vollständig demokratisches Wahlrecht gab. Allgemein demokratisches Wahlrecht, aber aber nicht nur das ist ja der Übergang in unseren heutigen Zustand, ist dazu berücksichtigen, sondern auch die Kolonialisierung, wie damals schon im 15. Jahrhundert oder 16. von den Spaniern, aber dann auch ja von Deutschland im 19. Jahrhundert, Völkermorde in Namibia und auch in Ostafrika, der Deutschland, das ist ein Gebiet, also die Deutschen waren eben nicht so zurückhaltend, wie es jetzt, wie man sich gerne in der Historie betrachtet und sagt, die Franzosen und Engländer waren nur die großen Kolonisatoren. Auch in Asien hatte Deutschland ein Kolonialgebiet. Aber all das, also die Millionen an Leute, die da umgebracht wurden, damals in Südamerika, durch die Europäer oder dann wie China unterjocht wurde. China hat es eben geschafft, immer noch so eine Teil-Selbstständigkeit zu behalten, auch in der Zeit der Kolonialisierung, aber es gab eben das Jahrhundert der Erniedrigung, so zwischen 1850 und 1950,
als ja auch diese Opiumkriege geführt wurden, die Chinesen einfach abgemetzelt wurden, weil die Engländer da wieder ihre Notwendigkeiten des äußeren und inneren Marktes verteidigen wollten, da ihr Opium zu verkaufen in China und in Indien anzupflanzen, aber weder China noch Indien, die Regierung wollten das eigentlich nicht, aber wurden dann so gezwungen von England. Also ganz komisch, auch der Umgang mit Drogen, je nachdem, ja, welche Konzerne gerade noch damit Profite machen, dann ist es auch legal oder dann ist es gewünscht oder zumindest in Asien müssen diese Leute dann so abhängig gemacht werden von Opium und die chinesische Regierung war darüber eben nicht so begeistert, dass dann ein Drittel ihrer Bevölkerung abhängig war und da irgendwie den ganzen Tag Opium geraucht hat. Aber es musste so sein, sagten die Engländer und kamen dann mit ihren Kanonen und schossen die Aufständischen einfach nieder. So ist also nur zu begreifen, warum so viele Chinesen auch im Ausland sind. Eben aus diesem ganzen Jahrhundert der Erniedrigung heraus, wo viele dann eben zur Emigration, zur Flucht gezwungen wurden, getrieben wurden. Genau, das ist alles Teil der Geschichte, wie wir in den heutigen Ist-Zustand gekommen sind, wo wir so industrialisiert und dem Rest der Welt überlegen sind. Die Rohstoffe zu industrialisieren haben wir diesem Rest der Welt so gestohlen und die Leute dann noch ermordet und sie abhängig gemacht nach Drogen, nach Alkohol, Opium etc. Naja, und das alles, diese Millionen, diese Leichenberge von Millionen Menschen, auf die der Westen so seinen Wohlstand, seine Zivilisation gründet, die müssen alle mit einberechnet werden. Und dann kann gesagt werden, ja, unter Stalin in den 30er Jahren gab es massive Erschießungen, zum Beispiel 1932, 1933 nach dem Mord an Kirov, der die Nummer 2 im Staatsapparat war, wo nicht ganz klar ist, von wem ging der Mord aus. Oder wird von wirklichen Historikern gesagt, Stalin hätte ihn noch selber angeordnet, aber ist ja nicht so wichtig. Ja. Selbst wenn Stalin das angeordnet hat, was ändert das? Achtung. Auch die heutigen imperialistischen Regierungen bei uns bringen ja ihre eigenen Leute um oder ja immer wieder solche Komplotte, Morde gegen die eigene Bevölkerung, wie beim NSU ja auch. Rassistische Morde werden da geplant und umgesetzt durch staatliche Stellen und gedeckt und durch die Justiz gedeckt und nicht aufgeklärt, durch die obersten politischen, exekutiven und parlamentarischen Repräsentanten gedeckt. Selbst in einem Bundesland wie Thüringen, das von der Linken regiert ist, also, oder ja, also. Wie. Das muss man eben gegenüberstellen und sagen, okay, grundsätzlich ist Wielands Diktum richtig, jeden, der es gelingt, die Macht wegzunehmen, der ist erstmal im Recht. Klar, wenn dann jemand kommt wie Hitler, wo wir ganz klar sagen müssen, das sind, da steckt eine Ideologie dahinter, er will irgendwie die Leute in den eroberten Gebieten wie in Osteuropa dann systematisch ausrotten, wenn sie Juden oder Kommunisten waren oder einfach so als östliche Untermenschen angesehen werden konnten. Da muss also was dagegen getan werden, dass der diese Macht hat und jetzt sogar auf dem Weg ist, noch ganz Europa zu beherrschen und die stärkste Weltmacht zu werden, dann ist ganz klar, dem müssen Panzerkolonnen und Panzerfahrzeuge entgegengestellt werden. Das bringt da auch nichts mehr zu verhandeln, etc. Und, ja, muss jetzt einfach militärisch geschlagen werden. Aber prinzipiell, was ist dann mit Stalin, ist diese Frage. Ist der auch so böse, dass man da hätte noch einmarschieren müssen? Wie sich die bürgerlichen Staaten ja auch gewünscht haben oder in den 20er Jahren immer wieder das große Feindbild des Kommunismus schon beschworen haben, worauf dann die Faschisten ihr großes bolschewistisches Feindbild auch wieder aufbauen konnten und wiederum die US-Imperialisten dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder anknüpfen konnten. Also so braucht es immer den großen anderen, ja auch in der Politik. Es braucht immer irgendwie diesen großen anderen, der ganz anders ist als wir. Und das konnte die Sowjetunion eine Zeit lang sehr gut erfüllen für den Westen und wurde dabei von ihm niedergerungen. Nur ihm hat der Westen leider ja auch keine Idee, was er politisch, wohin er die Welt führen will. Es ist die reine Restauration, die Rückentwicklung, der Rückschritt, die Restaurierung des Alten, das eigentlich schon überflüssig gemacht ist durch die neue Idee der Revolution. Und hier, also in dieser Punkt, ja, da müsste mal gegenüberstellen. Ja, Stalin hatte auch viele Leute exekutiert in den 30ern, dann irgendwie tausende Leute als Vergeltung für diesen Kirov-Mord exekutiert. Und ja, muss man sich halt überlegen, ja, wie kann man das gegenüberstellen mit den Völkermorden der westlichen Länder, die auch nötig waren, um in ihren Zustand zu gelangen. Und vielleicht war es in der Sowjetunion dann auch eben einfach in dieser verfahrenen, höchst angespannten Lage, ja, das Richtige zu tun von Stalin. Oder zumindest können wir ihn aus heutiger Sicht nicht humanistisch kritisieren. Wenn da schon der zweite Mann im Staat umgebracht wird, dann ist klar, dass dieser Staat irgendwie ja, von Feinden sowieso umstellt ist im Äußeren, aber auch im Inneren es Leute gibt, die ihn stürzen wollen oder Stalin stürzen wollen und eine andere Politik, eine sozialdemokratischere Politik einführen wollen, die wieder den Kapitalismus restauriert und letztlich diesen Staat auflöst und völlig liquidieren soll, in so eine liberale Demokratie verwandeln soll. Diese Kammermehrheit, die aber ja keine Entwicklungsperspektive aufzeigen kann für solche unterentwickelten Länder, wie Russland damals noch war, wie es ja auch heute ist in Südamerika etc. Ja, diese Kammermehrheitsparlamentarismus einfach ein Jux, ist ein Instrument der Herrschaft, mit dem wird diese Länder im Süden weiterhin materiell und ideologisch beherrscht halten. Und so war es also vielleicht richtig, oder im Großen und Ganzen war es richtig, in so einer historischen Phase wie Stalin dann auch mal hart durchzugreifen. Und ja, das ist nicht angenehm, da wird es schwierig, noch revolutionär überzeugt zu sein in einer Zeit, wo man dann selber unter die Räder geraten kann. Aber das ist ja alles eigentlich überhaupt nicht von Belang. Es ist trotzdem das richtige Projekt, der Fortschritt, der sich auf jeden Fall in der Sowjetunion widerspiegelt, im Gegensatz zum Imperialismus, dessen Staaten ja auch mal fortschrittlich waren, im Mittelalter, in der Antike, in der Neuzeit noch. Aber dann eben diese Frage, was wird aus der Französischen Revolution und was passiert im Anschluss? Da zeigt sich eben jetzt die große Restauration, die Überflüssigmachung dieses Ereignisses. Auch Ideen erscheinen in der Politik. Sie erscheinen in Form von politisch wirksamen Maßnahmen, wodurch sie gelegentlich schwer wiederzuerkennen sind. Geistesgeschichtsschreibung ist dazu da, sie kenntlich zu machen. Die Ausgabe bringt Wielands Texte in ihrer zeitlichen Reihenfolge, und das muss sie. Der Beobachter wünschte, die Jahreszahlen ständen bei den Überschriften und nicht nur in dem Versteck, in dem sie sind. Das Vorwort, obgleich J.P.R. den Ausgang der Dinge inzwischen weiß, bedient sich dieses Wissensvorteils nicht. Es versetzt sich ins Voranschreiten der Ereignisse und Wielands momentane Eindrücke von denen. Es begibt sich damit mitten in den heftig sich krümmenden Zeitsturm und auf eine gleichsam sublunarische Ebene. Man muss ihm um viele Biegungen folgen. J.P.R., das unmissverständlich zu sagen, ist so ungern sicher. Oder ihm ist so gern unsicher, würde ich sagen, so wie ich es auch an mir feststelle. Ich bin einfach gern unsicher. Er entfesselt einen Universalienstreit und er gerät über dem in den Zweifel. Was ist wirklich die Revolution oder ihre Teile? Ist die Revolution einfach das geschichtliche Ergebnis ihrer Teile? Oder gibt es eine Wirklichkeit, die Revolution heißt, und ist jeder Teil der Revolution gewissermaßen das Ergebnis der Revolution? Einige immerhin sagen, die Universalie, das ist der Stand der Erzeugungskräfte, der im Kleiderladen der gesellschaftlichen Erscheinungen so lange die Gewänder anprobt, bis er das Erzeugungsverhältnis gefunden hat, worin er sich kommod fühlt. Das lässt sich doch ganz gut denken. Die Universalie wäre hiernach eine Realie. Anproben beiläufig dauern manchmal ungemein lang. Das ist ja wieder, wie vor von Luhmann erwähnt, Liebe, Sex, Macht und Gewalt, Geld, Bedürfnisse, sagt er, dass auf der einen Seite also die Universalie oder die Realie wird, die probt sich verschiedene Gewänder an, verschiedene reale Gesellschaftszustände. Und das ist eben diese marxistische Dialektik zwischen Erzeugungsweisen, dem Stand der Erzeugungskräfte und den Verhältnissen der Erzeugungskräfte. In wessen Hand, in welchem Eigentum ist das oder wie sind die sozialen Verhältnisse da im Produktionsprozess? Und da sagt er, auf einen gewissen Stand der Produktivkräfte gekommen, so ist es ja schön, jetzt mal soweit sein, dann im Beginn der Zeitalter der Industrialisierung, dass man mehr Produkte herstellen kann für einen großen Markt, für die Volksmassen. Aber dann ist die Frage nach den Produktionsverhältnissen. Dann müsste man das neu anprobieren und sich neue Kleider anprobieren und wieder abschreiben und schauen, was passt da zusammen. Zu dieser modernen Industriegesellschaft passt jedenfalls nicht mehr die kapitalistische Eigentumsweise. Aber die Periode des Zweifels, die von Duns Scotus bis Kant reicht, war das Ende des Denkmittelalters und der Beginn der Neuzeit. Das Gegenteil eines Dogmatikers war damals ein Zweifler. Aber seit Hegel ist der Zweifel überwunden und von der Dialektik abgelöst. Tatsachen können richtig sein, nur das Ganze kann wahr sein. Klammer, meint Hegel und murmelt die DDR. Klammer zu. Die DDR hätte das eben sagen sollen. Die ganze Revolution ist wahr. Was wir da jetzt für richtige Tatsachen rauslesen, das ist für die Historiker, die da die einzelnen Abschnitte aufschreiben. Und, ja. JPR meint, mal sind es die, die gelten, mal das. Und das stimmt ja dann auch wieder. JPR findet Wielands Hirnschaltung den seinen ähnlich. Wieland, so lautet seine oberste Behauptung und sein persönlichstes Lob, habe eine Aussageform, die Meinungsäußerung, gemieden. Er erhält eine politische Psychologie zugeordnet, fast wie ein Englischmann. Vielleicht lässt sich dasselbe besser begründen. Bei jedem Satz, den Wieland über die Revolution schreibt, hat er drei Denksysteme gleichzeitig im Kopf. Das Deutsche, das Französische und das Sächsische, nämlich das der Zensur. Das Gehirn, das von der Lage nicht zur Dialektik vermocht wird, verdient den Namen nicht. Wieland ferner schreibt wie alle Aufklärer gern Dialoge. Das Erfordernis dieser Gattung ist, dass beide Sprecher was vorzubringen haben. Die dialogische Objektivität. Aus dem soll folgen, Wieland habe keine Meinungsäußerungen abgegeben. Der Beobachter, der sich im Hauptberuf der dramatischen Objektivität befleißigt, würde sich über das Lob beunruhigen, er habe keine Meinung oder äußere sie nicht. Wo, fragt der Beobachter, bleibt die Lust am Erkennen? Wo die Lust am Gegenstand? Christoph Martin Wieland, die französische Revolution, gibt es erfrischendere Gegenstände? Selbst unter den Vernünftigen ist heute so ein graulicher Zeitton eingerissen, so als leite sich das Adjektiv bedenklich von dem Verb denken her. Bedenklich vom Verb denken her. Manche haben die Wahrheit, als hätten sie sie nicht. Christoph. Christoph Maria Wieland. Nein, Christoph Martin Wieland. Ja. Also, Remzmer ist ein Freund und Kritiker des Fortschritts. Wieland ist ein Freund und Kritiker des Fortschritts. Sie sind es beide, aber sie sind es nicht in derselben Mischung. Das Vorwort berichtet tatsachengetreu die Denkbegebenheiten von Remzmers Wieland. Klammer, auch des Beobachters Wieland ist nicht Wielands Wieland. Wir alle bemühen uns nur, Klammer zu. Die vornehmste Nachricht, die die Ausgabe vermittelt, ist, dass Wieland in die Zukunft sehen konnte. 1787 kündigte er das Eintreten der Revolution an. 1792 die Ausrottung der ganzen königlichen Familie. 1798 die Diktatur des Napoleon Bonaparte. 1800 die Umwandlung der vorbereitenden Maßregel des Konsulats in eine Erbmonarchie. Der Vorhersagezeitraum, der bis dahin 2 Jahre umfasste, erweitert sich nun auf 4. In solcher Regelmäßigkeit und Häufung denkt, anders als JPR, der Beobachter, können Voraussagen keine Zufälle sein. Die unwahrscheinlichste von ihnen ist die Napoleons, welche Wieland beinahe die politische Verfolgung durch die englische Regierung an den Hals gebracht hätte. England bezichtigte den Dichter des Einverständnisses mit französischen Diensten. Der Beobachter will das auch gar nicht abstreiten. Aber selbst französische Dienste kannten 1798 die Person des kommenden Diktators nicht. Wieland folgert die Unvermeidlichkeit der Diktatur aus der Unhaltbarkeit der bourgeoisen Anarchie im Direktorium. Stets geläufig sind ihm ja die großen Vorteile, welche die Alleinherrschaft hat. Er ahnt den Diktator, denn ihn verlangt nach einem. Aber wie zum Teufel kommt er auf des Diktators Eigennamen? So, er prüft die Anwärter auf ihre Tugenden und hofft, der Tugendreichste unter ihnen möge durchs Ziel gehen. Und der geht dann durchs Ziel. Sicher, man prophezeit, was man hofft. Der Wunsch ist der Vater auch dieser Prophezeiung. Aber das Verfahren wirkt nicht bei den Wünschen eines Dahergelaufenen. Sind historische Voraussagen möglich? Sie sind es unter 2 Voraussetzungen. Es bedarf hierfür einer Kausalität in der Geschichte und eines Wieland. Man spürt in jeder Zeile die Erregung, die Wieland bei jeder neuen Wendung der Sache überkam. Aber man spürt zugleich eine große Gelassenheit. Jede Neuigkeit, unerhört wie sie war, bestätigte ihm, dass die Welt fortfuhr, sich verständig zu verhalten. Verständig, das meint, wie Wieland sie verstand. Das nämlich tat sie. Der Beobachter sagt das schlicht. Der Herausgeber sagt es weniger schlicht. Und käme dem Beobachter je in den Sinn, an JPR eine Aussetzung zu machen, wäre es diese. Dass es zu verschnörkelt, nicht so schlicht und spartanisch sein, so wie Stalin auch schrieb und lebte, so spartanisch. Stalin lässt mich einfach nicht los. Aber jetzt die letzten 2 Seiten dieses Versuchs. Die Ausgabe, die Bücher gefallen dem Beobachter sehr. Sie sehen aus, als wären sie von 1800. Sie sind in einem geistreichen, länglichen Format. Der Einband ist aus Halbleinen und marmorierter Pappe. Selbst der Schnitt oben amselfarben gesprenkelt. Sie haben keinen Schutzumschlag. Heute, wo man all das modische bisschen Buchkunst in das steckt, was man wegwirft, ins Papier drumherum, und wehe, man entfernt es, heute ist das allein schon eine Rückkehr aus der Hochstapelei der Jetztzeit zum Wertmaßstab der Benutzbarkeit. Gut, am Buch soll ja das Buch sein, nicht die Eigenwerbung. Worein es gewickelt ist. Noch schlimmer als Schutzumschläge sind Schuber. Ja, das Schlimmste. Ein Schuber ist das Signal des Verlags, dass das Buch den Versuch nicht lohnt, es aus ihm heraus zu friemeln. Der Schuber hier gibt nicht vor, was Besseres zu sein als eine Schachtel und eine Vorrichtung gegen Schäden, die beim Heimtragen entstehen. Das ist alles vorzüglich gedacht. Von einem solchen Ansatz geht man aus, wenn man sich vorgenommen hat, für ein beliebiges Gut die zeitgemäße Form zu finden und ein Erzeugnis zu erarbeiten, worin Gebrauchswert und Zeitgeist zusammenfallen. Denn wie macht man denn sowas? Man beginnt bei dem geschichtlichen Stand, wo das Erzeugnis seine Blüte und höchste Gelungenheit hatte, und prüft dann, was an dem unter den gegenwärtigen Bedingungen der Herstellbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Verlangtheit aufrechtzuerhalten geht oder geändert werden muss. Hier demnach ist eine Aufgabe in ihrer Lösung begriffen. Der Beobachter glaubt nicht, dass sie bereits gelöst sei. Grenows Wieland ist mehr als nur gediegen, aber weniger als vollkommen. Was fehlt? Die Bücher fremdeln ein wenig. Ehrfurchtgebietend sollen sie gern wirken. Weshalb soll ein Buch nicht Ehrfurcht gebieten, aber fremdelnd? Ein richtiges Buch ist was zum Knuddeln. Es ist zutunlich handsome. Es erwärmt die Seele und den Raum. Das 18. Jahrhundert konnte das. Ist es, weil lederne Einbände einmal nicht übertrefflich sind? Oder scheint es nur so, weil die Bücher inzwischen alt sind? Und stimmt wirklich, dass unsere demokratischeren Gesellschaften Ledereinbände und Goldschnitt sich nicht mehr leisten können? Das sind so Fragen, und die Ausgabe weicht ihnen nicht aus. Die Ausgabe, gäbe es heute noch Ereignisse, wäre ein Ereignis. Die Schönheit, die sie hat, ist eine vorsätzliche und also eine politische Schönheit. Sie macht Wieland schön, so wie einst David die Revolution. Diese Ausgabe, also diese Buchausgabe, sagt er, macht Wieland schön. Ich wundere mich gerade über diese Stille da draußen. Auf der Straße. Es ist wohl die Mittagsruhe. Eingekehrt. Nun, letztes Unterkapitel. Der Beobachter. Die Französische Revolution hat die Denker in aller Welt stark beschäftigt, die Dichter so gut wie gar nicht. Der Beobachter, der bis zu diesem Abschnitt sein Urteil streng zurückgehalten und sich in nichts gemischt hat, nimmt sich zum Schluss die Freiheit und mengt sich ein und kommt auf sich zu sprechen. Ja, sorry, ich bin... Der Vorleser ist immer wieder auf seine Meinung über die Bolschewiki auch zurückgekommen. Und Honecker, aber ja, jetzt also Haxens Meinung, beziehungsweise die Meinung sollte man doch abschaffen, wie Krohn schreibt. Wer hält heute überhaupt noch an der Unsitte fest, eine Meinung zu besitzen? Hax offenbar schon. Naja. Aber es geht hier ja um das Urteil, um genau zu sein. Ein Urteil, das ist eben was anderes. Ein wissenschaftliches Urteil, wo das Wissen seinen knöchernen, hölzernen Gang geht. Die Malwerke des Geistes wiederum sich in Gang setzen und hoffentlich eine geglückte Synthese erzeugen. Er hat in der Revolution während seines langen Dramatikerlebens drei Dramenstoffe ausgemittelt. Es sind außer Goethes Mädchen von Oberkirch, welches fabelhafte Opernsujet er seinem Freund Matthus für dessen Revolutionsoper vorgeschlagen hat. Der hat aber den Mirabeau gemacht. Erstens. Also die, was er hier erwähnt, eine Bearbeitung von Goethe, immer wieder hat Hax auch Stücke von anderen Dramatikern bearbeitet, das nennt sich dann eben eine Bearbeitung, wo er irgendwie was geändert hat am älteren Drama, so ja auch Amphitryon irgendwie schon ein antikes Drama war, das dann auch von Kleist und zwei anderen noch bearbeitet wurde. Also Hax und noch ein Franzose. Aber ja, jetzt, die er wirklich gemacht hat über das Thema der Revolution, sind jetzt diese drei. Erstens, Collot d'Herbois. Ein Schauspieler köpft sein Publikum. Ein Künstlertrauma. Zweitens, Barras. Der Erfinder der PR-Marianne verkauft Napoleon die Revolution für eine 500.000 Francs. Barras ist für den Beobachter der erste durchaus moderne Parlamentarier. PR machen das jetzt nicht, aber der Erfinder dieser PR, der erste Parlamentarier, der da die Revolution verkauft. Beide Stoffe wären leicht zu schreiben gewesen, aber im Grunde liegt dem Beobachter so wenig an Künstlern wie an Parlamentariern. Das sind nicht Menschen im strengen Sinn. Wirklich wichtig war das dritte Vorhaben, aber das blieb bedauerlicherweise ein Einfall dramaturgischer und geschichtsphilosophischer Art und barg keine Fabel in sich. Jene konnte der Beobachter erzählen, weil er sie nicht ausführen wollte. Dieses muss er erzählen, weil er es nicht ausführen kann. Also, drittens, die Revolution als Drei-Personen-Stück. Der Vorwurf beruht auf der Entdeckung, dass das Volk, Klammer Hegel, ist der bewusstlose Teil der Gesellschaft, nicht nur selbstverständlich nicht das Subjekt der Revolution war, sondern dass es ihren Fortgang eher störte. Ludwig der 16., Philipp Gleichheit und Robespierre sind im Besitz der Bühne und machen die Revolution unter sich aus. Hin und wieder aber tritt das Volk auf und stört. Ein erstklassiges Drama erkennt man daran, dass das Volk in ihm stört. Was für eine Regierungsform die französische Nation oder irgendeine andere in der Welt sich auch geben mag, teilt Wieland 1792 mit. Eine Regierung muss sie haben. Und da sich das Volk nicht selbst regieren kann, so muss es regiert werden. Damit schließt also dieser Text. Kann man nicht mehr so klar. 1990 veröffentlicht, Blick also auf dieses Vorgebliche. Die vorgeblichen Volksmassen der DDR, die da frondiert haben, also in dieser Allianz sich zusammenschlossen gegen den Sozialismus und dann eben die Mauer zu Fall gebracht haben, beziehungsweise ja das Drama der DDR, der Kontrrevolution am Schluss, war dann eben keines, wo das Volk noch störte, denn das Politbüro war ja auch schon geistig völlig gelähmt, zumindest mit Ausnahme von Honecker, wäre schon einverstanden mit dem neuen Kurs von Gorbatschow, der die DDR einfach so zum Verkauf anbieten sollte, beziehungsweise noch nicht mal ein Gegenwert hat man dafür bekommen, sondern einfach zur freien Verramschung an den Westen. Da hat das Volk also nicht gestört, sondern einfach noch diese Aufgabe, diese vorgegebene Aufgabe von Gorbatschow noch ein bisschen schneller, ein bisschen durchdringender dann gefordert und in die Wege geleitet, dass der Sozialismus hier liquidiert wird, das Proletariat sich erstmal strategisch zurückziehen muss. Und mit diesen Worten bin ich ja am Ende angelangt. Dieser Text war sehr bedeutend, auch wenn er mir jetzt auffiel, dass Hacks ja doch auch sehr gewunden schreibt, nämlich sehr viel über dieses Buch und die editorischen Feinheiten. Aber es geht ja eigentlich um die große Weltgeschichte und die Frage der Bedeutung. Ja, die Französische Revolution hat stattgefunden. Man könnte so viel dazu nachlesen, aber wozu, wenn es dann heißt bei Welbeck, das ist alles so blutig. Aber was hat es eigentlich bedeutet im Ganzen? Gut, dann wollte ich eigentlich noch weitermachen, aber fühle mich jetzt einfach schon so erschöpft. Ja, es ist ein Übel, dass ich, dieser Arbeiter der geistigen Weinberge, warum jetzt schon wieder diese Erschöpfung über mich kommt, verstehe ich gar nicht so recht. Wir könnten hier noch bei Welbeck weiterlesen. Platon wäre auch schön. Oder Marlon Crow. Hier das. Denn wir hatten das dritte Kapitel nie wirklich zu Ende behandelt von Kommunismus für Erwachsene. Letztes Jahr, und dann habe ich schon angefangen mit seinem nächsten Buch, aber sollten wir nicht eigentlich auch geordnet vorgehen, geordnet vorrücken in den geistigen Eroberungsfeldzügen? Stalinismus bei Marx, das habe ich nämlich damals vorgelesen, Folge 31, 32. Dass also die Forderungen von Marx sich decken mit der Politik von Stalin. Oder wie Hack schrieb, ja, muss ihm die Geistesgeschichte schreiben und sehen, wo wurden diese Forderungen von Marx denn mal in Gesetzesform gegossen. Es ist halt schwierig, das dann zu erkennen. Ja, zu erkennen, okay, das ist jetzt dieser sowjetische Staat und diese Gesetze entsprechen dem, was Marx wollte. Oder die Politik, die Stalin dann einleitete nach dem Tod Lenins, die ja noch die neue ökonomische Politik verkündet hatte, eine liberalere Wirtschaftspolitik, wo Stalin dann umsteuerte zu einer linkeren Wirtschaftspolitik der Kollektivierung und der Vergemeinschaftlichung. Aber jetzt also, ja, deshalb braucht es diese Arbeit der Schreibung der Geistesgeschichte, die heute ein bisschen vernachlässigt wird, damit man das überhaupt erkennt. Und das hatte ich also gelesen damals, aber weiter war ich jetzt, glaube ich, weiß ich nicht. Die Stufen zum absoluten Geist, aber ich glaube, aber nein, ich bin jetzt zu erschöpft, oder nein, aber nein, das kann hier kein Argument sein. Uns diesen wichtigen Themen zuwenden, dann muss es jetzt so sein. Die Kräfte müssen reichen, laut Anweisung des Politbüros oder des Zentralkomitees. Das Politbüro war eben, so wie ich es verstehe, dieser kleinere Zirkel und das ZK ein größeres, das die Beschlüsse des Parteitags dann umsetzen und anleiten sollte in die oberen exekutiven Kader der Partei dann kontrollieren sollte. Und nun gibt mir aber mein inneres ZK vor, das durchaus noch weitergehen muss im Podcast, da ich jetzt auch so faul war wie ein Gammler diese Woche, wo ich Urlaub hatte und jetzt gerade erst um 1:30 aufgestanden bin. Das muss ich mir auch wieder ankreiden und deshalb ich also sagen, ja, ich muss jetzt erstmal was arbeiten, um es mir auch zu verdienen. Um auch den heute so schön sonnigen Tag wieder genießen zu dürfen. Aber fassen wir kurz nochmal das Ergebnis von Hacks Text zusammen. Wozu also das Ganze mit der französischen Revolution? Die wissenschaftliche Gesellschaft. Es geht darum, dass der Geist hervortritt. Die wissenschaftliche Fragestellung. Die Revolution hatte nichts geändert eigentlich, ja, real existierender Kapitalismus, aber es hatte alles an unserem Begriff von der Wirklichkeit geändert. Das Volk wollte fortan also mitgenannt sein bei jedem Dekret, jedem Beschluss des Königs oder des Parlaments. Es ging einfach um diese Transformation, diese neue Wendung in der menschlichen Geistesgeschichte. Das jetzt hieß ja, natürlich, es geht nicht mehr einfach so, dass der König sich dahin stellt und sagt, ja, ich befehle so, das ist halt jetzt so von Gottes Gnaden, sondern das Volk sagt, nee, Gott, okay, da kann jeder nach seiner persönlichen Fasson dran glauben, wie Friedrich der Große sagte, aber das akzeptieren wir nicht mehr als Legitimation für eine politische Herrschaft, sondern zumindest uns mal nennen, okay, und dass dann da wieder diese Korruption vor sich geht, da oben diese Klüngeleien etc. oder sich wie die französische Nation dann unter Napoleon III. Sagte, ah, für den müssen wir seine Schulden zahlen, wie Marx schreibt, sich immer da, aber immerhin hat man dann diesen großen, ja, den Chef eben, der da an der Staatsspitze steht, den Diktator. Und so, also das ist der wesentliche Fortschritt, schreibt Marx. Aber es ist eben an uns heute auszuloten, was war die Revolution überhaupt wert? was, wie Nietzsche schreibt, eine Niaiserie, eine Unfeinheit der Sitten, völlig überflüssig, und Nietzsche lobt an Goethe, den letzten Deutschen, den er noch schätzt, sagt er, dass für ihn die Revolution nichts bedeutet, da er sie einfach so zur Kenntnis genommen hat mit einem Naserümpfen oder wie auch immer, jedenfalls nicht wie Hegel, der dann immer mit seinem Champagner anstießt. Aber ja, so die Sichtweise Nietzsches ist also korrekt, wenn wir den heutigen Zustand schon als diesen Friedens- und Freiheitszustand essentialisieren und sagen, jawohl, die BRD, die ist es. Auf diesem Staate stehe ich. Ich kann nicht anders, wie ich in den Shownotes mal schrieb. Ja, dann war es wirklich unnötig, dass die ganzen Leute gestorben sind. Auch für Stalins Zeiten. Wozu das Ganze? Ja, okay. Da kann eine partielle Verbesserung erwirkt werden für die Völker dieser Zeit und dieser Länder. Aber wenn das Ganze nicht übergreift auf die ganze Welt und wir das heute ablehnen und uns ganz sicher sind, auf dieser Seite der Geschichte richtig zu stehen, ja, dann waren die ganzen Opfer, die ganzen Kämpfe eigentlich umsonst. Aber das waren sie ja nicht, weil es ja weitergehen wird. Dank dialektischer Bemühungen der Kommunisten, die jetzt eben erst langsam wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen können, nach diesem Rückschlag von 1990, den man sich erstmal erklären und geistig einordnen muss. Ist ja nicht schlimm, die Geschichte geht eben langsam vor sich. Da muss man erstmal strategisch sich zurückziehen und überlegen, ja okay, was, wie war das jetzt nochmal? Was waren dann unsere Fehler? Irgendein Fehler muss es ja gegeben haben, klar, wenn man da so abgesetzt wird wie Honecker. Aber, genau, aber von Huxley, das Beste finde ich einfach diesen Schlusssatz hier, das Zitat von Wieland. Welche Regierung es sich auch geben mag, ja, eine Regierung muss das Volk doch haben, weil es sich selbst regieren kann, es eben nicht. Und da zitierte Hux ihn ja auch mit diesem, jede Regierungsform muss sich einer vermischten Form annähern. Auch sehr interessant, auch dieses absolutistisch-sozialistische, diktatorische Regime nähert sich dann ja der Demokratie an, dadurch, dass die erzeugten, produzierten Güter erstmal so unter das Volk verteilt werden können. Und es eben nicht, wie im Kapitalismus, immer diesen Widerspruch der Besitzer geben muss. Wie Hux schreibt, eben er den Sozialismus jetzt so gut kennt, wo er so lange drin lebte und jetzt weiß, ja, zwar kann der Imperialismus auch sehr viele Produkte herstellen, produzieren, aber dabei diese gemächlich unter das Volk zu verteilen, das konnte eben nur der Sozialismus wirklich. Das ist der Unterschied, dass heute einfach in diesem Zustand gehalten werden muss. Wir haben so viele Geringverdiener, Leute, die in den Grenzen hier gehalten werden, die nicht sich frei bewegen dürfen, sich freien Arbeitsplatz suchen dürfen, irgendwo nicht frei reisen dürfen, weil das Geld eben nicht reicht. Also die werden hier so festgehalten. Und dann wird aber gesagt, in der DDR sei es böse gewesen, dass die Leute da nicht ausreisen dürfen. Also das ist einfach lächerlich, absurd. Denn auf der ganzen Welt werden ja Leute festgehalten durch ökonomische Zwänge in ihrem Heimatland oder Heimatdorf und dürfen da nicht frei ihren Job wählen, ihre Reise und Freizügigkeit, ihren Arbeitgeber etc. wären froh, wenn es überhaupt einen Arbeitgeber geben würde. Aber auch in der EU eben diese 15 oder 30 Millionen Arbeitslosen, die sind eben das Heer, das es immer geben muss. Also diese 20, 30 Millionen Arbeitslosen muss es ja geben als Drohung für die noch Arbeitenden, damit die mal schön spuren und nichts in Frage stellen und jeden Tag schön weiter automatisiert zur Arbeit gehen, auch wenn das Imperium, auch wenn dieser Zustand schon eigentlich der größte Gewaltakt ist, da so gezwungen zu sein, zur Arbeit zu gehen und das Imperium nach außen, wie in der Ukraine auch immer weitere Kriege anzettelt, da die Menschen noch weiter unterjocht, damit diese Außenwelt noch feindlich erscheint und die Leute also daheim noch gehorsamer sind. Ähm, also ja, einfach lächerlich, der DDR da Vorwurf zu machen, sie habe nicht die Freizügigkeit ermöglicht und das sei aber schlimm, dass dann die Leute da eingesperrt werden und nicht ausreisen durften in den Westen. Gut. Man weiß nie, wo man anfangen soll bei diesem Buch, jetzt, das ich mir vorgelegt habe. Vieles habe ich auch schon vorgelesen, aber vielleicht hier kann ich ansetzen. Oder doch schon beim vorigen Kapitel. Das ist so interessant. Das ist alles interessant. Ganz einfach. Lässt mir eigentlich keine Wahl, als immer weiter vorne schon anzufangen. Die Stufen zum absoluten Geist. Ich muss doch viel weiter vorne anfangen als gedacht. Vielleicht diesen ganzen stalinistischen Teil vorlesen, aber ich muss eigentlich. Sollte man sich ja doch auch mal mäßigen. Vielleicht lese ich genau hier weiter bei Stalinismus bei Marx. Das hatte ich zumindest vorgelesen damals, dann auch ein bisschen weiter sicher schon, aber hier glaube ich, bin ich an einem ganz guten Ort. Nochmal diese Kettenglieder ineinander zu fügen, was eben wichtig ist für heutige Theoretiker, die sich oft damit begnügen, Marx Lob zu preisen und dann aber die Verwirklichung von Marx in der Sowjetunion scharf verurteilen. Und also diejenigen verurteilen, die das mit Gewalt durchsetzen wollten und konnten, was Marx sich ausmalte, und sagen, dann müssen eben die, die heute Gewalt anwenden, die Bourgeoisie, und uns in diesem Sklavenzustand hält, dann sollen die halt weiter ermächtigt sein, genau das zu tun und jedes Jahr weiter diese Gewalt auszuüben. Weil es darf anscheinend nicht sein, Marx darf nur in der Theorie sein. Diese kindische Haltung muss natürlich überwunden werden. Und das, ja, ist jetzt schwierig. Wie kommen wir da jetzt hin? Lesen wir hier einfach weiter. Da ging es um die Forderung von Marx. Zitate von ihm: Expropriation des Grundeigentums, starke Progressivsteuer, Abschaffung des Erbrechts, Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol, Zentralisation des Transportwesens in den Händen des Staats, Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung und Verbesserung aller Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan, gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den Ackerbau, Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, hinwirken auf die allmähliche Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land, öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder, Beseitigung der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form, Vereinigung der Erziehung mit der materiellen Produktion etc. Das war es, was ich letztes Mal erwähnte. Vereinigung von Erziehung und materieller Produktion. Dann sagt er hier, bringt er noch drei Marx-Zitate, aber aus dem Gotha Programm, das hatte ich ja schon behandelt. Jetzt im Anschluss daran. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Zitat Ende da. Der autoritäre, stalinistische Massenmordbefürworter Karl Marx spricht sich hier also explizit aus für politische Herrschaft des Proletariats bzw. seiner Partei. Es steht ja schließlich im Manifest derselben. Als herrschender Klasse in einem Staate für Despotie, für Zentralisierung, also Konzentration von Macht und Kapital durch die kommunistische Partei und ihren Staat. Für Maßregeln, also autoritären, von oben erlassenen Gesetzen, für Arbeitszwang für alle, für Errichtung industrieller Armeen und für die Diktatur des Proletariats. Und da geht er lediglich von den fortgeschrittensten Ländern aus,
nicht etwa von Russland, China, Osteuropa. Nirgendwo ist bei Marx und Engels davon die Rede, dass, sollte der Aufbau des Sozialismus nach einer bestimmten Anzahl von Jahren noch nicht zur Perfektion gediehen sein, dieser wieder abzubrechen sei. Auch kann eine politische Periode durchaus einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten einnehmen. Es gibt hier also keinerlei Widerspruch zu der Politik der Bolschewiki. In den Flugblättern und Schriften der Linkssozialisten, Marxologen und sonstigen Antiautoritären, von den Anarchisten ganz zu schweigen, herrscht hingegen in den letzten über 100 Jahren gegen jede Kenntnisnahme der objektiven Vernunft bei Marx die Rede von einer Abschaffung der herrschenden Klasse und des Staates. Ebenso wird sich gegen die Zentralisierung ausgesprochen. Man will kein Staatskapital gelten lassen, man mag keine Maßregeln, kein Geld, keine Banken. Und Zwang soll es selbstverständlich auch kein mehr geben in ihrem Sozialismus. Es muss hier also bloß eins und eins zusammengezählt werden, schon hat man den Beleg für deren Antikommunismus. Im Gegensatz dazu steht der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU von 1922 bis 1953. Ja, wer schreibt, der bleibt dem Stalin damals schon seit 22 Generalsekretär, aber ist dann in diesem Machtkampf nach Lenins Tod eben auch erst so gegen Ende der 20er Jahre wirklich aufgestiegen. Aber weiter im Text. Man kann Stalin meinetwegen vorwerfen, dass er den proletarischen Staat dazu benutzte, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, die Produktionsinstrumente in den Händen des Staates zentralisierte, despotische Eingriffe in das Eigentumsrecht tätigte, die Expropriation des Grundeigentums vorantrieb, dass er den Kredit durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol in den Händen des Staates konzentrierte, Klammer, staatsmonopolistischer Kapitalismus, Zitat von Marx, denke ich, Klammer zu, dass er gleichen Arbeitszwang für alle, Klammer Gulag, durchsetzte und den Ackerbau kollektivierte. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er kein Marxist war. Das ist schlicht Hanebüchen. Denn er praktizierte eins zu eins das, was schon bei Marx entworfen wurde. Die Kommunisten versuchen seit je, einen Keil zwischen Marx und die Bolschewisten zu treiben, obwohl kein Blatt Papier zwischen sie passt. Irgendjemand muss doch nach all den Jahrzehnten endlich einmal Erbarmen haben und ihnen mal einen Marx-Band vorlegen auf ihrem langen Marsch von der Wissenschaft zurück zum Utopismus. Es reichte ja schon, lesen zu können. Sie bekommen Begriff und Praxis einfach nicht überein. Es fehlt ihnen jede Fähigkeit zur Konkretion wie zur Abstraktion. Sie finden in der stalinschen Praxis die Sätze von Marx einfach nicht wieder. Es ist wirklich ein Jammer. Bevor die Kommunisten also das Volk aufklären, müssten sie selbst erstmal aufgeklärt werden. Von den Bolschewisten über die Beschaffenheit des Volks beispielsweise. Der gesamte wertkritische oder kommunistische Antistalinismus hat seinen Ursprung einfach im Unvermögen in die Einsicht der grundlegenden Beschaffenheit von menschlicher und gesellschaftlicher Wirklichkeit. So kommt es zur Unfähigkeit, Zwangsläufigkeit zu akzeptieren. Es findet eine Fetischisierung der reinen Lehre, der sauberen Theorie statt, die sich nicht von Revolution oder Politik, zu welchen ja immer Gewalt und Ungerechtigkeiten gehören, beflecken lassen will. Stattdessen werden nur noch perfekte Bilder von fertigen Utopien in ferner Zukunft oder von widerspruchslosen Kritiken des Status quo dargeboten, ohne die Bewegungsgesetze und Widersprüchlichkeiten des Ganzen der Welt anzuerkennen, etwa weil sie glauben, anerkennen bedeute affirmieren. Selbstredend wollen alle diese Leute subjektiv lediglich die Vergangenheit des Sozialismus aufarbeiten oder die Verbrechen des Bolschewismus bewältigen, was natürlich der allergrößte Witz der Welt ist, weil jene Kommunisten, die zum lautesten Geschrei darüber anheben, wie wichtig die Aufarbeitung ihrer kommunistischen Geschichte wäre, geschichtlich ja in der Tradition von sozialrevolutionären Anarchisten und anderen Antiautoritären stehen, die überhaupt nie eine Nähe zum Bolschewismus hatten,
sondern ihn über Jahrzehnte beharrlich bekämpft haben. Jetzt aber vorgeben, sie stünden in dessen historischer Tradition, um ihn nachträglich kritisieren, also denunzieren und dabei ihre eigenen Schurkereien unter den Teppich kehren zu können. Sie geben vor, nur darüber aufklären zu wollen, was beim nächsten sozialistischen Anlauf schiefgehen kann, Klammer, als hätten sie dereinst als Anti-Autoritäre irgendwas zu bestimmen, Klammer zu, was aber völlig einerlei ist, denn was schiefgegangen ist, ging notwendig schief. Es gibt keine Alternative zu dem von Marx skizzierten und von Lenin wie Stalin praktizierten. Das hat der Verlauf der Geschichte eindrücklich erwiesen. Wir Stalinisten bezweifeln gar nicht, dass es im Realsozialismus auch Falsches gab. Wir wissen schlichtweg, dass das Gros dieses Falschen keine mutwilligen Fehler waren, dass also die Politik der Bolschewiki nicht zufällig jene Ausgestaltung erfuhr, sondern notwendig. Übrigens haben weder Marx noch Engels irgendeinen der wesentlichen Punkte aus dem Manifest der KP, aus der Kritik des Gotha-Programms oder sonstiger Schriften zum Aufbau des Sozialismus wieder zurückgenommen. Auch hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit eine gleichzeitig in allen Ländern der Welt stattfindende Revolution gegeben und keiner weiß, warum die Kommunisten annehmen, ausgerechnet bei ihrer Revolution machte der Weltenlauf eine gnädige Ausnahme. In völliger Absehung dieser eindeutigen Belege für die Übereinstimmung des ursprünglichen Marxismus mit dem Stalinismus befinden sich Kinderkommunismus-Propagandisten weiterhin auf ihrem linkssozialistischen Geschichtsfälschungsfeldzug, in dem sie seit Jahrzehnten nahezu unwidersprochen behaupten können, Marx wäre anti-autoritärer Basisdemokrat gewesen. Gegenteiliges zieht sich von früh bis spät durch das gesamte marxische Werk. Es gibt keinen jungen und keinen alten Marx, sondern nur den Stalinisten Marx. Er hielt während seiner gesamten Reifenphase an diesen Grundsätzen fest, was nur jene verwundern kann, die nicht sehen wollen, dass sie zentral für sein gesamtes theoretisches System sind, das auf realen Sozialismus hinaus will. Wunderbar, einfach diese Prosa von Marlon Kohn ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen. Und dieses Kapitel war noch nicht mal das Beste hier. Das ist nur das Aufwärmen, das sind wir noch bei Kapitel 8. Und es hat diese 34 Kapitel zur Begriffsbestimmung des Stalinismus. Dann, ja, am besten einfach weiter im Text. Das, ja, Stalin und Lenin als Herrscher, da kommen wir auch wieder zum signifikanten Wort oder das große Symbol Lacan, der Phallus, die absolute Macht, konzentriert sich darin. Oder heute, wie ich sagte, die Unterwerfung des menschlichen Denkens unter das Dollarzeichen, das da prangt am Firmament des geistigen Horizonts und alle unsere Wahrnehmung und Entscheidung determiniert und verzerrt und sagt, das muss so distorsionisiert sein. Die Distorsion ist mit eingebettet. Das Dollarzeichen ist dieses wahnsinnige Symbol. Jeder weiß, was es ungefähr zu bedeuten hat. Ja, Profitversprechen. Du kannst profitieren, wenn du dich anstrengst, teilnimmst und die Klappe hältst. Aber das nur kurz, weil der erste Satz hier so schön ist. Stalin und Lenin seien auch diese gewaltigen, übermächtigen Herrscher gewesen, was sie nicht sehen. Das war das zarte Pflänzchen des Sozialismus, das da erst aufgesprießt ist. Und noch nicht so übermächtig wie die Macht des Kapitals, das anonyme Dollargesetz des Kapitals. Das ist vielleicht wirklich so ein übermächtiger Gebieter und Herrscher. Aber nicht diejenigen, die als Erste da irgendwie diesen Staat aus der Taufe heben und da verteidigen gegen die Kritiker, die, ja, denen es nicht passt, die Feinde von außen, die. Oder wie in China auch die Blockadepolitik dann nach der Revolution von Mao China auch ausgehungert werden sollte und dann gesagt wird, diese Toten in den Hungersjahren gingen auf Maos Konto, wobei ganz klar ist, die Politik der USA zielt auch darauf ab, diese Menschen sterben zu lassen und so also wieder ein Regime-Change herbeizuführen, durch Sanktionen, was nie klappt, aber egal ist, Millionen Menschen sterben, aber die USA kommen nicht zur Raison, noch nicht mal damit, dass sie sehen, dass sie irgendwie dieses Ziel nicht erreichen können durch diese Art der Politik, der Kanonenbootpolitik. Also ja, da gab es eben diese brutale Komplettblockade von China dann nach der Revolution in den 50er Jahren. Dass also auch Mao nicht dieser übermächtige Herrscher, der dann sagen kann, ja, wo kriegen wir das Getreide dann her, was soll man machen, da will uns halt wieder der Imperialismus erdrücken. Es geht vielleicht in den ersten Jahren einfach nur darum zu überleben. Und dann erst in 30 Jahre später konnte wirklich mit diesem wirtschaftlichen Fortschritt begonnen werden, mit der Prosperität, klar dann durch die Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien. Dieser Reichtum, der heutige relative Wohlstand Chinas, erarbeitet werden. Aber nun weiter hier im Text. Neuntens. Die Bolschewismus- und Stalinismus-Kritiker betrachten Lenin und Stalin als nahezu übermächtige Gebieter und Herrscher, denen die gesamte Welt sowie die Möglichkeiten, nach Gutdünken über diese und ihre Veränderungsmöglichkeiten walten zu können, zu Füßen lagen, die alles hätten tun können, was sie nur gewillt waren zu tun. Sie sind also Anhänger des traditionellen subjektivistischen Idealismus. Der meint, man könne jede Idee, die einer imstande zu denken ist, auch gleich in die Realität umsetzen. Übersehen wird dabei zweifellos, dass sowohl Lenin wie auch Stalin und jeder andere bolschewistische Parteivorsitzende als Einzelner relativ ohnmächtig war gegen die Übermacht der bereits durchgängig auf monarchistische respektive bürgerliche Weise institutionalisierten Welt, gegen die gewaltige Dominanz der Strukturen, Gewohnheiten, Traditionen, individuellen Marotten, Ressentiments und anerzogenen wie etablierten Unzulänglichkeiten der alten Welt- und Gesellschaftsordnung. Der Kapitän eines Schiffes kann den grundgütigen und aufrichtigen Willen haben, binnen zweier Wochen von Europa nach Amerika zu segeln. Aber wenn die Witterung, also Gesetzmäßigkeiten, die nicht seinem Einfluss unterliegen, es nicht zulässt, kann er nichts dazu, dass das Schiff verspätet eintrifft oder auf der Fahrt beschädigt wird. Wenn etwa der Stalinismuskritiker Lars Quadfasel über Lenins Unbefangenheit im Umgang mit individuellen Menschenleben fabuliert, so als hätten die Bolschewiki jederzeit die freie Entscheidung darüber gehabt, mal eben das Leben einzelner Leute zu retten oder von notwendigen Maßnahmen, beispielsweise des Standgerichts, zur Verhinderung der Konterrevolution abzusehen, ohne damit nicht wiederum einen Prozess loszutreten, an dessen Ende mit aller Wahrscheinlichkeit weit größerer Verlust von Menschenleben und nicht zuletzt auch verletzte, verelendete und auf alle mögliche Weise entrechtete Existenzen hätten beklagt werden müssen. Das aber interessiert die linke Bolschewismuskritik alles nicht weiter. Sie hat noch lange nicht den Zugang gefunden zur Welt der Erwachsenen, in der teils Jahrtausende alte, nicht mit bloßem guten Willen mal eben auf die Schnelle aus der Welt zu tilgenden Gesetzmäßigkeiten obwalten, die sich etwa speisen aus sozialen Gewohnheiten und ganz allgemein der Menschenwelt eigentümlichen Konstanten und nicht zuletzt jene nicht gerade durch ideale Ausgangsbedingungen geprägten, also in weiten Teilen seelisch beschädigten Mitglieder einer Gesellschaft, mit welchen man ja notgedrungen die neue Gesellschaft zu betreiben hat. Der Bolschewismuskritik bleibt die Welt auch weiterhin Wille und Vorstellung, und wer dem nicht beipflichtet, muss einfach ein autoritärer Massenmörder und tyrannischer Menschheitsemanzipationsfeind schlimmster Sorte sein. So, wichtig fand ich hier zwei, drei Sätze vorher, ohne damit wiederum einen Prozess loszutreten, wo am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit ein größerer Verlust von Menschenleben, also verletzte, verelendete, entrechtete Existenzen gestanden hätten. Sagt er also, diese Standgerichte waren in revolutionären Situationen oder im Bürgerkrieg in Russland dann notwendig. Klar kann man jetzt sagen, das war aber unbefangen im Umgang mit Menschenleben, aber das sind historische Notwendigkeiten. Es liegt nicht an Lenin zu sagen, diesen oder jenen verschone ich mal, sondern da muss dann halt das durchgesetzt werden gegen die Weißgardisten, also die Zaristen, die die Monarchie restaurieren wollten, müssen wir halt mit Waffengewalt dann unseren sozialistischen Staat aufbauen. Und wenn man das einfach abbricht, klar kann man auch sagen, Lenin sagt dann, nee, dann geht's nicht. Wenn wir so brutal vorgehen müssen, dann geben wir das Projekt lieber wieder auf oder lassen wir eine Spaltung, eine Teilung des Landes zu, dass wir nur noch über ein Gebiet vielleicht herrschen und die Zaristen im anderen Gebiet, aber ja, also wie soll das gehen? Dann steht am Ende dieses Prozess, wo Lenin sagt, oh, dann verzichten wir halt auf so viel Geld, steht dann ja wieder irgendwie dieser Bürgerkrieg oder die anderen, die Weißkartisten übernehmen dann einfach die Macht und sind dann noch brutaler, dann kommt es nicht zu diesem sozialistischen Aufbau, der Alphabetisierung der Massen. Also es stehen dann wieder diese entrechteten Massen an Menschen am Ende dieser Kette und wer ist dann schuld daran? Ja, dann hat Lenin halt gesagt, er wollte sich rein halt nicht selber die Hände blutig machen oder den Befehl zu geben, auch ein Standgericht anzuwenden in solchen Situationen. Ja, aber am Ende steht als Ganzes wieder ein Resultat, in dem viele Menschen unterjocht, geknechtet, verelendet sind. Und was haben die bürgerlichen Historiker dann dazu zu sagen, dass es dann eben bedauerlich, aber ist nicht in einen kausalen Zusammenhang zu bringen mit den Entscheidungen und Überlegungen der Bolschewiki. Also irgendwie ist das ganz singulär und darin sind sie eigentlich auch die größten Übertreiber der Macht und Potenz der Bolschewiki, wie es da auch heißt. Also sie glorifizieren eigentlich durch diese Herausstellung der Schandtaten und der angeblichen Massenmorde der Bolschewiki, glorifizieren sie auch und stilisieren sie zum ganz mächtigen, ganz übermächtigen Element, was sie natürlich nicht waren, sondern ja auch nur Menschen mit Fehlern und Mängeln. Das ist so das Ungute, wie auch bei Corona, ich sagte die, oder in Bezug auf Badiou oder Agamben, man meinte dieses ungute Element, dass man sich daran labt, den Tod da in der Nähe zu haben und dann doch aber nochmal davon kommt. Aber immer geht es darum, da stirbt jemand. Und so auch bei diesen Massenmorden von Stalin und Lenin, man labt sich dann, oh, so viele haben die umgebracht, dass die sind schon ganz schön unbefangen. Die Bolschewiken gehen einfach so vor und über ihre Schandtaten täuschen sie sich dann wieder, schreiben sie, durch Selbsttäuschung gelingt es ihnen trotzdem, sich das alles zu erklären. Als wäre das alles irgendwie eine Eigenheit der Bolschewiki und nicht generell menschlich. Und darin stilisieren sie die Bolschewiki eigentlich zu einem völlig, dass auch diese Präsenz des Todes und diese absoluten Machtausübung der Gewalt in der Nähe zu fühlen, sagen die bürgerlichen Historiker, oh, das versetzt mir schon so ein Schauder. Da beschäftige ich mich gerne in meiner Arbeit, aber weise das dann gleichzeitig scharf zurück und sage, so nicht, diese exzessive Jouissance, dieses Genießen, dass die offensichtlich am Morden hatten, das ist natürlich moralisch falsch. Aber mit dieser Moral stehen sie nur auf den Schultern eben der Bourgeoisie, dieser Klasse. Die Moral kann nur die Moral einer Klasse sein. Und die Proletarier müssten sich eine Moral erstmal selber herausbilden und aufbauen. Und vor allem eben mit dem positiven Anschluss der Bezugnahme auf die Bolschewiki. Wäre das möglich? Ja. Gut, aber lese ich am besten dieses Kapitel nur noch zu Ende, dann sind wir hier wirklich am Ende. Dann, auch ich bin ja nur ein Mensch mit beschränkten Kraftreserven, muss ich dann hier doch einsehen. Genau, dass, obwohl ich Bolschewik bin, bin ich eben doch nicht so wie dieser Übermensch oder allmächtig. Ne? Weiterhin Wille und Vorstellung, ja. Der grundlegende Unterschied zwischen solchen linken Bolschewismuskritikern, also Kommunisten und Stalinisten, manifestiert sich entgegen den Behauptungen weit verbreiteter antibolschewistischer Mythenbestände nicht etwa darin, dass jene mit der Geschichte des Kommunismus nichts zu tun haben wollen und diese jede einzelne Nuance der stalinischen Politik rechtfertigen. Es verhält sich vielmehr so, dass Kommunisten glauben, die stalinistische Entwicklung sei ein Irrtum der Geschichte gewesen und alles ganz anders und viel besser hätte kommen können und müssen. Der perfekte göttliche Plan quasi den idealen Superkommunismus vorsah und ein paar gemeine, autoritäre Kommunisten diesen durchkreuzten, während die Stalinisten lediglich erkannt haben, dass es vom Tun und Wollen einzelner Menschen unabhängige unbeeinflussbare und trotzdem nicht natürliche, sondern institutionelle historische Entwicklungskonstanten gibt, die zunächst immer nur in geringem Grad politisch veränderbar sind und welche bei zur Kenntnisnahme untrüglich zur Einsicht treiben, dass der Verlauf der Geschichte zwingend dieser bestimmte war und bei beibehaltener Zielsetzung jedenfalls kein wesentlich anderer hätte sein können, also als solcher unabdingbar war. Es handelt sich hier nicht um einen einfach auflösbaren Konflikt, gutwillige, gerechte und freiheitsliebende, gewaltfreie Linke, die für alle nur das Beste wollen, versus böse, machtbesessene Gewaltapologeten, die Welt und Menschheit mit überflüssigem Hass und Unbill überziehen wollen, sondern schlicht um den altbekannten Gegensatz zwischen einem bloß aufklären wollenden, also präaufklärerisch, romantisch bleibenden Glauben und dem aufgeklärten, also wissenschaftlich vorgehenden Realismus. Realismus, gut. Aber diese Systemzwänge, diese Institutionen und sozialen Gepflogenheiten, Gewohnheiten, sind die wirklich, wie er hier schreibt, nicht natürlich? Oder könnte man auch sagen, die sind natürlich? Aber nur weil es etwas natürlich ist, schreibt Robert Fall, sollte man ja nicht daraus ableiten, dass es unveränderbar ist. So wird in der heutigen Zeit im Diskurs über Sexualität oder Genderfragen davon ausgegangen, ja, das mit dem Geschlecht ist ja alles gar nicht natürlich, das ist ja nicht biologisch, schreibt Pfarrer, in dem Glauben, weil nur weil etwas sozial konstruiert sei und nicht biologisch, allein deshalb müsse es dann auch leichter zu ändern sein. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so. Selbst wenn wir sagen, Geschlechterunterschiede sind biologisch begründet, das ist nicht nur ein soziales Konstrukt, sondern es gibt biologische Faktizitäten. Auch dann kann man ja den Umgang damit ändern und die sozialen Konstrukte, in der Umgang, die Rituale, die sozialen Codes in der gesellschaftlich über Liebe, Sexualität, Geschlechterbeziehungen gesprochen wird, auch das ließe sich dann ja ändern, obwohl es irgendwie auf einer natürlichen Grundlage sich entwickelt hat, auch was Natürliches hat und nicht nur sozial konstruiert ist. Aber sagt Faller, da kommt diese Verwechslung ins Spiel. Man sagt, oh je, das wollen wir nicht, alles was natürlich ist, das muss unveränderbar sein und deshalb muss, sagen wir, alles sei sozial konstruiert, weil wir uns vorstellen, wenn es konstruiert ist, dann können wir es ja auch anders konstruieren. Aber es könnte ja genau andersrum sein, sagt Faller, was sozial konstruiert ist, vielleicht ist das erstmal viel fester, das sind ja diese tradierten Werte, da können wir uns sagen, das haben die Eltern genau so ausgeheckt, das muss irgendwie so sein. Vielleicht wäre es viel leichter zu ändern, wenn wir sagen würden, das ist natürlich, aber von der Natur wollen wir doch jetzt wegkommen, wie Hax auch sagt. Das Naturrecht, Gesellschaft nach dem Naturrecht, ist die unnatürliche Gesellschaft. Ja, mit diesen Worten kann ich dann wirklich hier aufhören. Ja, das waren jetzt noch nicht die besten Kapitel, die hier drin stecken, aber ich finde es einfach immer wieder unmöglich, sich zu entscheiden, was will man hier vorlesen. Also im Ganzen, auch hier die Wahrheit des Buches kann nur im Ganzen liegen. Mit diesen holistischen Worten will ich jetzt aber wirklich ganz Schluss machen, obwohl ich noch mehr Lust habe, wo ich so vieles denkbar ist. Ja, ich bin imstande zu denken, mir so viele Podcast-Pläne auszudenken, aber es nicht in die Tat umzusetzen. Wie ist das zusammenzubringen? Eigentlich ja, muss doch das dem Willen gleich die Welt, die Umsetzung folgen. Aber ja, es wird immer, meine Gedanken werden an dieser Stelle schon so utopistisch, schon so völlig, ja, da ist es besser, Schluss zu machen. Machen wir nächstes Mal dann mit frischen Kräften wissenschaftlich weiter. Aber für die Wissenschaftler braucht man auch Kraft und Ausgeglichenheit und erstmal die körperlich-materielle Grundlage. Und jetzt bin ich auch ein bisschen hungrig, irgendwie ein bisschen müde, schon ermüdet und trotz zu langem Schlafs. Aber dann will ich euch hier nur noch darauf hinweisen, die nächste Folge ist natürlich Folge 100, die besonders werden wird. Wenn sie nicht so werden kann, dann werde ich sie eben dazu zwingen, so zu sein. Und vielleicht einfach so lang zu podcasten, wie es vorher noch nie denkbar war. Die 4 Stunden und 30 Minuten zu knacken aus dieser damaligen Rekordfolge. Das werde ich dann tun, wenn mir sonst nichts einfällt. Ansonsten könnt ihr ja auch gern mir Inspiration zukommen lassen. Wie ist mit diesem Jubiläum umzugehen? Man wird nur einmal 100, ja. So auch die UdSSR, die dieses Jahr 100 geworden wäre. Nicht wahr? 1922 gegründet, wenn ich da nicht irre. Nun, aber mit diesem Wort kann ich mich wirklich verabschieden. Ja, verabschiede ich mich. Im Dezember, glaube ich, können wir dieses 100-jährige Jubiläum dann begehen. Das ist ja wirklich das größere, objektive Jubiläum, das sozialistische, von den Institutionen abhängige. Das versucht, diese alten Institutionen zu ändern durch neue Zeit. Nicht dieses Subjektive, was nur mit mir in meinem Podcast zu tun hat. Ja, dann tschüss.